Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist heute leider nicht der Uli, aber dafür der fieberhafte Philipp. Guten Abend, mein Lieber.
Hallo Max.
Wo ist Uli?
Ja, die meisten werden jetzt schon abschalten. Ich muss aber in Ulis Namen darum bitten, tut's nicht. Uli, geht's gut? Er hat nur aus familiären Gründen keine Zeit gehabt für die intensive Vorbereitung für diesen Podcast, die man jedes Mal raushört. Falls ihr euch wundert, weil ihr heute noch Ulis anderen Podcast gehört habt, bei dem er zu Gast war, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, der hat keine Vorbereitung nötig, wie manche auch raushören können. Und deshalb haben wir so gut wie möglich versucht, seine Lasten zu übernehmen, was Reviews angeht. Und ich denke, wir kriegen es hin. Auch wenn es natürlich ein herber Verlust für diesen Podcast ist. Dein Zumal in der Gottes Jubiläumsfolge, der 40.
Ja, schon traurig eigentlich, aber wir schaffen das.
Philipp, jetzt müssen wir natürlich auch noch ohne Ulis Konzertanekdoten im Intro auskommen. Wobei ich erwähnen kann, dass er bei Ghost in München war.
Und Konzert des Jahres geschrieben hat.
Er hat im unserem Chat tatsächlich das Konzert so beschrieben. Er konnte allerdings keine Fotos machen, denn es war eins dieser Konzerte, wo man das Handy davor in so einen Magnetbeutel packen muss.
Was ich ja sehr angenehm finde.
Das würde ich ja auch gerne mal erleben. Wobei ich, das hatte ich schon erzählt, im Januar auf dem Konzert war, wo die Band im Februar explizit das Publikum gelobt hat dafür, wie wenige Handys zu sehen sind. So gut wie keine, den ganzen Abend über. Fand ich auch sehr, sehr angenehm. Ghost sind übrigens gerade auf Platz Nummer 1 der Albumcharts in den USA.
Sehr schön. Gibt schlimmere Platz 1.
Genau, aber du hattest auch noch eine Konzertgeschichte nachzuholen.
Genau, ich habe es im letzten Podcast vergessen und habe dafür Prügel kassiert, denn im März bereits war ich auch noch in Konstanz mal wieder im legendären Club Vaudeville bei einem Konzert der hellenischen Stoner-Koryphäen Thousand Mods, die tadellos abgeliefert haben. Vor allem muss ich aber die Vorband Frenzy mit zwei E am Ende erwähnen, ein Geschwistertrio mit der wunderbaren Frontfrau Apollonia. Ich nenne es mal australisch-griechisches Fiasko. Eine perfekte Mische aus Emil the Sniffers, Rage Against the Machine und den Sleaford Mods. Man sollte sie aber live sehen, denn auf Platte ist die Energie nicht wirklich so zu spüren, die sie live verströmen, auch wenn sie danach brav das Album für mich signiert haben. Also Frenzy mit zwei E am Ende hat mich weggeblasen.
Das schreibe ich mir doch gleich nochmal für die Playlist, die ich eigentlich schon fertig gemacht habe,
auf. Ja, wenn du noch Zeit hast, hau sie rein.
Wir haben Post bekommen, zwei Briefe. Der erste von unserem Lieblingshörer Markus, Lieblingspostboten sage ich sonst immer, aber Markus hat den Job des Postboten an den Nagel gehängt und sich beruflich umorientiert. Ich weiß nicht als was, aber wir wünschen ihm dafür nur das Beste und es ist wie immer eine große Freude, mit ihm zu schreiben. Er hat sich von Uli mal eine Review gewünscht, jetzt von den Melvins, genau. Uli, falls du das hörst, stell dich schon mal drauf ein, dass du im nächsten Intro spontan die Melvins reviewen musst. Ad hoc sozusagen. Für Markus tun wir alles. Und der Klaus hat mir geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass ich Blödsinn erzählt habe letztes Mal. Er hat es natürlich sehr viel freundlicher ausgedrückt. Aber Joanna Newsom ist natürlich nur bei Spotify nicht zu hören, aber dafür auf allen anderen Streamingdiensten, die er mir ans Herz gelegt hat. Quobus, Tidal, Apple und so weiter. Die haben auch die bessere Soundqualität, schreibt er, und sind auch nicht teurer als Spotify. Probiert vielleicht mal einen von diesen aus. Ich habe ihm daraufhin gesagt, erstmal natürlich danke für den Tipp. Es hat mich jetzt fast ein bisschen enttäuscht, dass Joanna Newsom nicht so konsequent ist, dann gleich allen Streaming-Services fernzubleiben. Aber ich kann sie zum Glück noch per Vinyl oder MP3 aus iTunes-Zeiten genießen. Deshalb bin ich gar nicht so abhängig von Streaming-Diensten, wie das manchmal scheint. Danke aber für den Hinweis, Klaus. All die anderen können Joanna Newsom jetzt dort genießen.
Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich gar nicht streame?
Nein.
Ich bin weder.
Ich glaube, wir hatten in unserer zweiten Folge, war der Headliner doch, ging um Streaming.
Ja. Also ich streame Filme, aber ich bin bei keinem Musikstreaming-Dienst jemals Kunde gewesen.
Ich habe tatsächlich auch kein Spotify-Abo. Gut. Ja. Aber wir verurteilen auch niemanden. Wenn ihr unsere genaue Meinung dazu hören wollt, hört Folge 2 nach dieses Podcast. Da war das der Headliner. Der erste Headliner, den wir hatten. Worauf ich aber jedes Mal hinweisen möchte, ist, dass ihr eine E-Mail-Adresse habt. Macht's wie Klaus, macht's wie Markus. Schreibt uns an loveisnoisepodcast@gmail.com, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Fragen, Lobkritik, Hass oder Liebe für uns habt. Ihr könnt es auch bei Facebook oder Instagram schreiben. Folgt uns da auf jeden Fall. Bei Insta gibt's schöne Plattenbilder. Bei Facebook nicht ganz so viel. Vielleicht sollte ich da auch mal die Insta-Sachen veröffentlichen.
Nee,
so viel Aufwand. Aber es mag ja auch ältere Semester geben, die nur bei Facebook sind. Ihr findet uns bei beiden. Wenn ihr schon dabei seid, bewertet uns doch bitte gleich in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört. 5 Sterne, wenn ihr es verantworten könnt. Freut uns, weil es hilft uns, neue HörerInnen zu gewinnen. Abonniert uns auch, damit ihr nichts verpasst. Und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und vergesst nicht, wie immer gibt es in den Shownotes dieser Folge eine Spotify-Playlist mit Songs von allen Releases, die wir heute erwähnen. Dann können wir ab zu den News, oder?
Ja, Uli, wir widmen diese Folge dir.
Indie News. Wir starten wie immer mit unseren Beefs des Monats. Beef Nummer 1, Howard Carpendale schießt gegen seine ehemalige Duettpartnerin Helene Fischer, Philipp. Schon gehört?
Ja, ich hab's gehört. Die hat den Schlager kaputt gemacht, ne?
Tatsächlich. Aber nein, keine Sorge, ihr seid immer noch beim Indie-Rock-Podcast. Beef, in diese Niederungen begeben wir uns natürlich nicht. Unser erster Beef ist wesentlich vorhersehbarer, da schon lange am Schwelen. Zwar ist Peter Hook schon vor fast 20 Jahren bei New Order ausgestiegen, doch lästerte er genussvoll im Interview mit The Eye Paper, dass die Band um Ex-Kollegen Bernard Sumner nur noch wie eine schlechte Coverversion ihres früheren Selbst klänge. Den Grund hat er auch ausgemacht, sie ließen seine Basslines weg oder mischten sie zu leise, wie es Fans empört an ihn herangetragen hätten.
Fans haben das gesagt, ja. Frage für einen Freund.
Many people say, wie auch Donald Trump gerne sich auf seine Quellen beruft. Bei seiner eigenen Revue von New Order und Joy Division Songs unter dem Namen Peter Hook and the Light bekommen die Fans dagegen seiner Aussage nach, was sie wollen. Zitat, ich habe noch nie so viele erwachsene Männer in einem Konzertsaal weinen sehen. Muss ja auch nichts Gutes heißen, zwangsläufig. Unser zweiter Beef,
ja, er hat ja auch im Interview auch noch gesagt, er steht da ja aber drüber, ne? Was ich mir so köstlich finde. Ich stehe da drüber, deswegen muss ich mich auch echauffieren drüber.
Alte Männer und ihr Stolz. Ja. Unser zweiter Beef hätte mehr Potenzial gehabt, ist aber leider der abgeklärten Professionalität von Green Day zum Opfer gefallen. Die waren vor kurzem Headliner des Coachella Festivals, offenbar sehr zum Unmut der Künstlerin, die vor ihnen spielen musste. Everybody's Kritiker-Darling 2024 Charlie XCX, die zur Aftershow-Party peinlicherweise in einem Shirt mit der Aufschrift Miss Should Be Headliner erschien. Die Zeichen standen fürs zweite Festivalwochenende mit demselben Line-Up, also auf Eskalation. Bei Coachella ist es ja immer so, dass das gleiche Line-Up dann ein Wochenende später nochmal spielt. Doch Billie Joe Armstrong nahm während der Show demonstrativ eine Brad-Kappe aus dem Publikum entgegen und setzte sie auf. Und hätte Drummer Trey Cool seine aus Klopapier gebastelte Schärpe mit der Aufschrift Actual Headliner auch auf die Bühne gebracht, statt sie nur augenzwinkernd bei Instagram zu präsentieren, hätten vielleicht auch noch ein paar Funken sprühen können, aber so bleibt eigentlich nur die Frage für uns, gibt es im Jahr 2025 tatsächlich keinen relevanteren Coachella-Headliner als Green Day?
Habe mich auch gefragt.
Nicht nur die Clubszene ist am Sterben, wie wir später vielleicht noch erörtern werden, sondern auch die Festivalszene offenbar.
Leider, leider. Hast du schon mal das Line-Up gesehen von Rock im Park dieses Jahr?
Ich schaue es mir gar nicht mehr an. Die nächste Band könnten wir demnächst auch auf Festivalbühnen wieder treffen. Das würde das doch aufwerten. Auch wenn ich fürchte, dass junge Leute bei Coachella wenig von ihnen gehört haben. Denn wir machen den Anfang mit einer Band, über die wir schon gemutmaßt hatten, über ihren nächsten Move, den sie jetzt vollzogen haben. Die Britpop-Helden von Pulp haben ihr erstes Album seit fast einem Vierteljahrhundert mit dem allerdings wenig inspirierten Titel More für den 6. Juni angekündigt und die Single Spike Island vorausgeschickt, die sehr kompetent nach vorne groovt, mich jetzt mangels eines großen Hooks aber auch jetzt noch nicht zu Begeisterungsstürmen animiert. Immerhin gibt Jarvis Cocker mit seinen zarten 62 aber stimmlich nochmal alles.
Ja, aber wenn man drauf achtet, finde ich zumindest, dass er inzwischen ein bisschen lispelt. Und dann hat es mich ein bisschen genervt am Anfang, mittlerweile aber nicht mehr, denn ich finde, richtig guter Song. Also ich bekomme sofort so mollig warme Nostalgie-Schübe. Durchaus gelungen und freue mich aufs Album.
Muss ich vielleicht noch 20 Mal hören, aber werde ich wahrscheinlich auch müssen, wenn wir dann More in der Juni-Folge besprechen. Da werden wir nicht drum rumkommen.
Jawohl.
Auch um die nächsten Künstler. Alles beim Alten ist bei Turnstile nach den ersten drei Singles ihres neuen Albums Never Enough, das am gleichen Tag erscheint wie Pulp, jedoch nur bedingt. Der Vorgänger Glow On, der hatte sie 2021 ja dank großen Crossover-Appeals zur größten Hardcore-Band der Welt gemacht. Doch auf den Titelsong Never Enough und See in Stars passt dieses Label nun nicht einmal mehr in Ansätzen. Während ersterer kompetent Synth-rockt, wie, habe ich es bezeichnet, Alphaville mit aufblasbaren Gitarren. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, klingt zweiteres dank Brandon Yates nun sehr prominenten Gesangs und eher uninspirierter Funk-Gitarren, leider eher als hätte Sting versucht, mit Pharrell einen Nachfolger zu Get Lucky aufzunehmen und wäre dabei grandios gescheitert.
Ich habe mir notiert, beginnt wie The Police und endet dann mit einem käsigen Van Halen-Dauersolo.
Es gibt aber auch noch Hoffnung in Form des Hochglanz-Hardcore-Krachers Birds, genau, der so auch auf Glow On hätte sein können.
Genau, hat mir auch am besten gefallen und vor allem auch das schöne Ari Asterhafte Video dazu. Ich bin mir aber sicher, dass Stars unser Matze gefallen würde, weil dieser Song ist ja sowas von unfassbar 80s, dass man, ja, Leute wie ich sich winden.
Treuhörer vermissen in dieser Folge, in Ulis Abwesenheit natürlich auch unseren geliebten Edel
Sidekick.
Ersatz-Co-Host Matze. Der ist allerdings noch im Urlaub in Italien und da wir euch nicht noch länger warten lassen wollten mit dieser Folge, habe ich jetzt darauf verzichtet, ihn früher heimzuholen. Ich hoffe, er genießt noch die letzten Tage das deutsche Vita und vielleicht, wenn das mit Ulis Terminproblemen so bleibt, hört ihr ihn ja nächsten Monat. Seid gespannt.
Grüße jedenfalls.
Wir bleiben auf jeden Fall gespannt auf Turnstile und auf den Output der nächsten Band auch. Hm. Klingt so die neue Demut, möchte man sich angesichts der sehr unscheinbaren neuen Single von Arcade Fire fragen. Denn alles hier klingt in Anbetracht der Vorwürfe der sexuellen Nötigung gegen Wynn Butler seit dem Release ihres letzten Albums Wii sehr bewusst, um nicht kalkuliert zu sagen. Von Bombast keine Spur. Butler überlässt sogar seiner betrogenen Ehefrau Regine Chassagne das Mikrofon und im Musikvideo treten beide betont zweisam als putzig durchgeknalltes Hippie-Pärchen auf. Je nach Blickwinkel heißt das entweder ich habe verstanden oder war da was? Also ist kein Hit, aber auch kein schlechter Song.
Nein, aber so ein bisschen klassischer Fall von ich warte auf irgendwas, was dann aber leider nicht mehr kommt. Ich bin aber auch kein Arcade-Superfan und erwarte von ihnen auch seit Reflektor keine großen Würfe mehr.
Wie gesagt, der Bombast bleibt aus, das große Crescendo-Finale gibt's nicht, aber mit diesen angenehmen Dissonanzen von Keyboard und Gitarre hat er mich ein bisschen an meinen liebsten Beach House-Song Norway von Teen Dream erinnert. Mhm. Also ja. Ich bin gespannt dennoch, was da kommt. Jetzt habe ich aber ganz vergessen zu erwähnen, wann das Album denn erscheint. Das muss ich selbstverständlich nachholen.
Bald, ne?
Ja, es erscheint nämlich schon diese Woche.
Nee, übermorgen, kann es sein.
Am 9. Mai.
Ja, dann noch. Ja.
Pink Elephant wird's heißen und ihr hört es reviewed in der Mai-Folge. Auch dies gelobe ich. Diesen Monat drängte sich außerdem die Frage auf, ob Lana Del Rey nicht gleichzeitig auch Trumps Zollberaterin ist. Die Veröffentlichungspolitik ihres nächsten Albums gestaltet sich nämlich ebenso chaotisch. Ursprünglich mal als Country-Album mit dem Namen Lasso angekündigt, gab sie im November den 21. Mai als Release-Date für das nun The Right Person Will Stay benannte Album an. Mitte April gab es dann auch die erste Single Henry Come On, die ein sehr guter und, also ich finde zumindest, sehr guter und typischer Lana Del Rey Song, aber eben nicht im geringsten Country ist. Doch nun, anlässlich eines Auftritts beim Stagecoach Festival, folgte kurz danach die nächste Volte, als sie den Song Henry Come On ankündigte und dabei auf das Album zu sprechen kam. Ich zitiere, ich meine, ihr wisst schon, dass es sowieso nicht rechtzeitig rauskommen wird. Soll ich euch auch erzählen, dass ich den Namen schon wieder geändert habe? Naja, und so sind wir so schlau wie zuvor. Aber deine Meinung zu Henry Come On,
Philipp? Ja, ich würde sagen halt Markenpflege. Also ein grundsolider Lana Del Rey Song, vielleicht ein bisschen Selbstkopie. Aber immerhin rappt sie nicht. Und dafür gibt es am Ende ein Orchester-Overkill. Ich frage mich bloß, was ist denn das zurzeit mit diesem Country-Revival? Cowboy Carter, Julian Baker, Torres, jetzt wollte sie ein Country-Album machen, ist es gerade, da heißt es das Scheiß, Country zu machen, oder?
Wobei es ja betont, kein Country ist.
Ja, aber
allein wahrscheinlich wollte sie die Welle reiten, ja, oder?
Ich bin mir sicher, dass jetzt Taylor Swifts nächste wieder ein Back-to-the-Roots-Country-Album wird.
Um die Trump-Welle alle zurückzugewinnen, meinst du?
So eine Art, ja.
Ja, also, weil du meintest, Selbstkopie, ist nicht jeder Song nach Videogames eine Lana Del Rey Selbstkopie. Dennoch eine der besseren.
Genau.
Der Hook ist stark im Refrain, finde ich.
Und A&W von vor 2 Jahren, glaube ich, war hervorragend und war überhaupt nicht Videogames.
Für mich zu sehr ausfransend, aber das könnt ihr in vergangenen Folgen nachholen. Ich bleibe bei Norman fucking Rockwell. Ebenfalls nicht der zuverlässigste Zeitgenosse ist Evan Dando, das im Herbst das erste Lemonheads-Album seit fast 20 Jahren mit dem Namen Love Chant erscheinen soll. Das teilte aber immerhin sein neues Label Fire Records mit. Es zitierte ihn außerdem mit dem Statement, dass mit der ersten Single am 14. Mai zu rechnen sein wird. Vielleicht können wir euch also in der nächsten Folge auch dazu mehr berichten, sofern er keinen Absturz bis dahin erleidet. Um das Ding, das sicherlich schon existiert, hochzuladen.
Ja, ja. Ankündigen kann er viel. Ich traue dem Dando erst, wenn er draußen ist.
Philipp, die nächste Nachricht überlasse ich ganz dir. Auch wenn ich mich recht erinnere, dass du gar nicht wolltest, dass sie wahr wird.
Ach so, stimmt.
Erzähl mal, was haben wir noch?
Ich weiß, dass jetzt die White Stripes, Soundgarden, neben anderen beiden großen Vertretern des Rock'n'Roll, nämlich Outkast und Cyndi Lauper, in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Was ich ich nehme es ja nicht ernst und ich bin mir sicher, dass Jack es auch nicht ernst nimmt, aber ich gönne ihm natürlich alles und Soundgarden sowieso. Also können Sie ruhig mitnehmen auf dem Weg, ernst nehmen muss man es nicht. Wenn man mal in Cleveland vorbeikommt, kann man ja auch reingucken, aber ja, ist ganz süß. Stripes sind jetzt
in der Hall of Fame. Klein bisschen stolz bist du schon.
Ja, klar, es ist wie ein Grammy-Gewinn, ne? Man nimmt es nicht ernst, aber ist halt immer noch ein Grammy.
Ich würde fast sagen, es ist größer als ein Grammy-Gewinn.
Ja, hat dann in der Reihe Missy Elliott, Outkast, Cyndi Lauper hätte halt noch Joy Division gut reingepasst, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal.
Ian Curtis wird es verschmerzen können, dass es noch etwas dauert. Jetzt sind wir schon bei den toten großen Menschen der späten 70er und frühen 80er angelangt. Denn zum Schluss folgt noch ein kleiner Nachruf auf Dave Allen, den Bassisten der Post-Punk-Pioniere Gang of Four, der Anfang April nach langjährigem Demenzleiden im Alter von nur 69 Jahren verstorben ist. Wir hatten so viel Glück, hieß es in dem Beitrag seiner Band bei Instagram, dass wir The Ace of Base in unserem Leben hatten. So schrieben sie. Und tatsächlich sind Allens funkige Bassläufe bis heute prägend für die meisten Post-Punk-Bands von Shame bis Idols, wo der Bass ja häufig das Fundament und die Tanzbarkeit der Songs ausmacht. Und deshalb spiele ich Damaged Goods auch heute noch fast immer, wenn ich auflege.
Sehr schön.
Danke dafür und für diese Tanzgranaten, Dave. Rest in peace.
Rest in peace.
Ab zu den Album-Highlights oder den größten Alben des Monats.
Indie Album Reviews.
Eigentlich hätte Uli euch jetzt etwas zum neuen Carsey Tedrest Album The Scholars erzählen sollen, aber Philipp und ich geben unser Bestes. Wir haben uns nochmal intensiv reingehört,
intensiv,
um etwas mehr erzählen zu können als geplant. Vor knapp 10 Jahren, da galt Will Toledo als der neue Heilsbringer des Indie-Rock. Als Kult-Act mit Home-Recordings auf Bandcamp groß geworden, kam 2016 keine Jahresbestenliste ohne Teens of Denial aus. auch wenn ich der Meinung bin, dass die neu aufgenommene Version seines 2011er Lofer-Albums Twin Fantasy von 2018 sogar noch besser ist. Er brachte einfach alles auf den Punkt, was amerikanischen Indie-Rock in den 90ern so unwiderstehlich gemacht hatte. Krachende Gitarren, große und dennoch unprätentiöse Melodien, ausufernde Songs, die dennoch einer klaren Dramatik folgten und nicht langweilten. Dazu noch eine markante Stimme, irgendwo zwischen Julian Casablancas und Mark Oliver Everett von den Eels. Doch dann folgte Rückschlag auf Schicksalsschlag. Sein Album Making a Door Less Open ging in den frühen Tagen der Pandemie, wohl auch dank schwächerer Songs, krachend unter. Und schließlich wurde Toledos kreative Krise zusätzlich zur erzwungenen Tourpause noch durch Long-Covid verschärft. 5 Jahre später hat er sich nun wieder aufgerappelt, als Furry geoutet und vor allem sein ambitioniertestes Album bisher in Form der Rockoper The Scholars veröffentlicht. Philipp, was denkst du?
Zunächst mal muss ich zur Band selber sagen oder zu Will Toledo oder Car Seat Headrest spät entdeckt. Nur wegen dieses Podcasts eigentlich da noch richtig entdeckt. Und ja, fuck, was soll ich sagen? Das wird eine Platte für meine Jahrestop 10, wenn nicht noch heuer 9 oder 10 Wahnsinnsplatten kommen sollten. Ich höre da nämlich die Weirdness von Pavement, den Pathos von Green Day, das Feingefühl der Shins, den Twee von Balance Sebastian. Also ich mochte Rockopern ja schon immer und für Songs wie Gethsemane oder jetzt kommt der Englischlehrer Gethsemane, oder?
Sehr schön.
Könnte ich fast 11 Minuten lang morden, weil da einfach alles drin ist. Ich meine, dieser bedrohlich progige Anfang, der treibende Beat, die jubilierenden Indie-Rock-Gitarren-Ausbrüche, wie sie der Uli immer loben würde. Auf Hüftschwung folgt Euphorie, folgt Schwermut und Apathie. Mehr geht da eigentlich nicht.
Da du es jetzt noch nicht erwähnt hast, vielleicht noch 2 Sätze zum Background besagter Rockoper. Sie spielt an der fiktiven Parnassus University und die 8 Songs sind jeweils aus der Perspektive verschiedener Lehrender und Studierender geschrieben, aber das Leben ist ehrlich gesagt zu kurz, als dass ich mich dann da noch ausführlicher mit befassen wollte. Deshalb zum Essentiellen der Musik. Ich möchte mal ein bisschen genauer in die Songs noch reingehen, da ich ein durchaus vielschichtigeres Fazit ziehe als du. Durchwachsen, um nicht zu sagen.
Was?
Auch wenn 9 Songs.
9.
Die 8-Minuten-Marke reißen, ist The Scholars im Sound und Songwriting das wahrscheinlich, und mir ist kein besseres Adjektiv eingefallen, aufgeräumteste Car Seat Headrest-Album. Von Lo-Fi oder Feedback keine Spur. Man spürt, dass dieses Album lange Zeit zum Reifen hatte. Wenn man den Spannungsbogen verfolgt, den der Opener CCF zu seinem großartigen Refrain spannt, und dabei merkt man gar nicht, dass ganze 4 Minuten bis dahin schon vergangen sind. Ähnlich clean und classic-rockig kommt auch das nicht ganz so starke Devereaux daher und lässt in mir bereits Sorgen keimen, welche die Akustikballade Lady Gay Approximately zunächst bestätigt, die außer dem Titel leider wenig mit Dylans Genie gemein hat. Car Seat Headrest machen ohne Lärm nur halb so viel Sinn. Und als hätte Toledo meine Gedanken gelesen, bratzen auf dem herrlich hyperaktiven Catastrophe und dem ähnlichen, aber nicht ganz so genialen The Equals dann die Gitarren los, zum Glück. Und dann braucht man einen langen Atem, denn die nächsten 3 Songs dauern mit insgesamt über 40 Minuten länger als die meisten Alben. Gethsemane, du hast es erwähnt, das haben wir letztes Mal schon für ordentlich befunden, weil es die Spannung eben über 12 Minuten zu halten weiß. Reality wiederum gerät für mich aber nicht wegen der gleichen Spielzeit zum Upturner, sondern weil Toledo im Refrain dieser super cheesy Grunge-Ballade knödelt wie ein Möchtegern Eddie Vedder. Und ja, dann bleibt da noch das 20.
Ja, das ist das schwächste Song.
Verteidige dich.
Reality habe ich auch nicht gemocht, aber ansonsten finde ich den Lagerfeuer-Folkrock von Lady Gay Approximately richtig gut. Und ich finde auch, ja, da hast du diese 60s-Pop-affine, Punk-Pop-affine The Catastrophe ist einfach Wahnsinn.
Ja, es bleibt noch das 20-minütige Planet Aspiration, das anders als die anderen langen Songs hier leider nicht für mich als schlüssiges Gesamtwerk funktioniert, sondern aus aneinandergeklatschten Parts besteht, die mir meistens zu over the top sind. Da hätte man lieber gleich das solide, rockende True False Lover vorgezogen und das Album wäre auch mit nur 8 Songs nicht zu kurz geraten.
Nee, mich hat Planet Aspiration gepackt. Und auch mit diesem Part, mit dieser Jay Maskis Gedächtnisgitarre geschrammel. Ja, 19 Minuten. Aber ich finde, und man glaubt es kaum, keine Minute zu lang. Mich hat es wirklich gepackt. Ich finde, das ist
Aber ist es noch ein Song?
Ja, das nicht.
Ist es nicht einfach mehr so eine Art Medley?
Ja, es ist halt eine Oper. Es ist ganz großes Kino.
Ich finde es in sich nicht schlüssig, Planet Desperation. Anders als Gethsemane oder CCF.
Quadrophenia war in sich auch nicht schlüssig. Trotzdem ist es eine große Rockoper geworden.
Kann ich nicht mitreden. Also, es steckt auf jeden Fall eine Menge in The Scholars, dass es sich auch zu entdecken lohnt. Man darf nur nicht erwarten, einen weiteren Klassiker auf dem Niveau der Großtaten dieser Band zu finden. Philipp, vielleicht findest du es auch deshalb so großartig, weil du dich noch nicht so sehr in den Bandkatalog hineingehört
hast. Ich wollte es am Ende noch sagen. Ich spreche hier als noch als Neuling und deswegen hat es mich umgehauen. Also ich finde es wirklich brillant.
Nächstes Mal muss uns Uli auch noch seine Meinung kundtun. Und euch vor allem. Denn die zählt schließlich.
Eben.
Bei der nächsten Band zählt deine Meinung durchaus, Philipp.
Ja, ich sage mal, go ahead, break my neck, take the fluid from my spine, put it in a mason jar and give it to a child. Hat man da noch Fragen? Also Bonuelo und Dali hätten keine. Ich stelle ebenfalls keine und ich hatte ehrlicherweise auch nie welche, die ich den Viagra Boys ernsthaft hätte stellen wollen, weil sie sie nie ernsthaft beantworten würden. Wenn ABBA das Beste und Schönste ist, was Schweden je an Popmusik gebar, dann sind die Boys um Sebastian Murphy die sarkastisch nässende Nachgeburt Postmortem oder eben Postpunk. Und zum Glück sind sie immer wieder mehr oder weniger unvorhersehbar. Das fängt beim selten dämlichen Titel ihres vierten Albums namens Viagra Boys mit dem hinreißend ätzenden Opener Man Made of Meat an, in dem Murphy die Essenz dessen einfängt, was den amerikanischen Durchschnittsmager-Menschen und seinen Einkaufsalltag im selbstgewählten Neofaschismus Trumpscher Prägung ausmacht. Ich muss es zitieren von mir selber. Roboten, die diabetische Dauerkonsumenten, die auf die angeblich faulen Migranten schimpfen und dabei selbst so fett, faul und krank sind, dass sie nicht mehr laufen können, weshalb ihnen vor den Mega-Discountern statt Einkaufswegen inzwischen kostenlose E-Rollstühle angeboten werden, damit sie überhaupt noch all die künstlichen Lebensmittel kaufen können, die sie krank machen, oder preiswerte Geräte und Klamotten, die sie sich bloß noch leisten können, weil sie in Ländern hergestellt werden, gegen die ihr Präsident aus einer Cheeseburger-Laune heraus geisteskranke Strafzölle verhängt, was wiederum zur Folge hat, dass sie sich selbst bald gar nichts mehr leisten können. Mit anderen Worten, eine lebendige Idiokratie. Ich habe das Wort.
Ist das jetzt von dir oder von Sebastian? Nicht
von mir, aber ich habe das Wort krank jetzt oft genug gebraucht, um nur den Opener zu beschreiben.
Okay, ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, dass tatsächlich der Fleischkonsum in den USA auf dem höchsten Stand aller Zeiten derzeit ist.
Weiter so.
Ob das wieder mit ihrem Präsidenten zu tun hat, denn die letzten Jahre war das ja rückläufig. Ja.
Ist einfach zu woke, wenn man wenig Fleisch isst.
Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Leute Muskelmasse aufbauen wollen. Interessant ja auch, dass Sebastian Murphy selbst Amerikaner ist und das deshalb sehr gut durchschaut,
eben
auch wenn seine Mitmusiker Schweden sind.
Ja, und das ist, ich habe
und er wahrscheinlich in einer veganen lila Laune Welt lebt.
Aber ich finde schon allein den Opener, ach, zum Dahinschmelzen, und während das Album auf der anderen Seite mit River King aufhört, das mich und das will bei Murphy und seiner Band echt etwas heißen, vor Ehrlich und Verletzlichkeit zu Tränen rührt. Also von dem her,
ist im Kontext dieser Band zwar ein Hinhörer, aber für sich genommen jetzt kein so toller Song.
Ich fand den wunderschön.
Aber es wundert mich ja schon ein bisschen, dass du einer Band, die einen Saxophonisten als festes Bandmitglied hat, so viel abgewinnen kannst. Ne?
Mehr noch, sogar die Elektrospielereien gehen mir nie auf die Nerven, sondern bereichern diesen Sound. Also im Gegensatz zur Attitüde sind die Gitarren auf der Platte sogar oft mehr Pop als Punk. Die Beats bleiben Indie as fuck und ja, diese Spoken Word Silbendehnung von Murphy, er bewirbt sich da, finde ich, inzwischen legitim als Nachfolger von Iggy Pop, halt mit weitaus höherem Rülps- und Rotzanteilen. Manchmal denke ich bei dieser Platte sogar ein bisschen.
Ich habe auch an dich gedacht tatsächlich.
Ja, ich dachte bei der Platte echt ein bisschen so an eine Post-Punk-Version der Bloodhound-Gang, nur eben halt mit Anspruch. Weil es echt keinen schwachen Song gibt. Es gibt gute Songs und brillante Songs wie Uno, Two oder Waterboy oder Medicine for Horses.
Ja, dass man hier nicht irgendeine Postbank-Band hört, das merkt man nach spätestens 26 Sekunden des Openers. Wenn Sebastian Murphy die letzte Silbe des Wortes Factory rülpst, statt sie zu singen,
so geil,
und in Millisekunden nahtlos wieder perfekt in der Tonlage ist. Also die Schweden, die leben von ihrem amerikanischen Front-Assi mit diesem schrägen Stream of Consciousness Lyrics und sie wissen es auch. Was mir diesmal ein bisschen fehlt, das sind die offensichtlichen Banger, die Cave World vor 3 Jahren mit Troglodyte und Ain't No Thief aufgeboten hat. Weil da kommen Man Made of Meat, Borg Buddy und You Need Me nur bedingt dran.
Waterboy.
Auch wenn die Welt, auch wenn die Welt natürlich verzweifelt auf eine Nekrophilie-Hymne über den Moorleichen gewartet hat. Dafür finde ich allerdings, dass es das ausgeglichenste ihrer Alben seit meinem Favorit, dem zweiten, Streetworms von 2018 ist und über weite Strecken fast schon poppig daherkommt. Also ja. You Know Two, Dirty Boys und Pyramid of Health, das mich total an Pepper von den Butthole Surfers erinnert, hätte ich auch meiner eher zart beseiteten Oma vorspielen können, ohne sie zu schocken. Und in Medicine of Horses, das ich auch sehr, sehr gut
finde. Medicine for Horses, wir sind britische Englischer.
Okay. in diesem Lied klingt Murphys Stimme fast schon rührend schön, als hätte Anthony Kiedis singen gelernt.
Ja, generell, das Album ist fast wie ein Best-of, finde ich. Also wie so eine kleine Werkschau, wo man wirklich jede bisher bekannte Facette ein bisschen zur Geltung bringen kann und ja.
Und trotzdem so reine Spoken-Word-Tracks wie Best in Show finde ich grundsätzlich eher verzichtbar.
Ist immer noch gut.
Aber ja, für mich auch eins der stärksten Alben dieser Band. Und wem Post-Punk sonst zu ernst und düster daherkommt, der findet hier sicherlich seine oder ihre Erfüllung.
Ich muss zum Schluss sagen, ein Album, mit dem diese mir immer schon außergewöhnlich sympathische, weil außergewöhnlich kaputte und immer wieder überraschende Truppe auch eigentlich in aller Würde abtreten könnte, was sie hoffentlich natürlich nicht tut. Aber ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt und wollte jeden Song zu Ende hören. Und das ist eigentlich das höchste Lob, das ich habe. Deswegen ist die Platte auch schon wieder mal für die Jahresbestenliste, zumindest vorgemerkt.
So sei es. Da wir es gerade schon von Lehrern hatten, möchte ich dich noch ein bisschen mit Lehrersprech langweilen. Bei der Leistungsbewertung, da unterscheidet man zwischen der kriterialen, der sozialen und der individuellen Bezugsnorm. Heißt also, wie erfüllt der oder die Schülerin die Anforderungen der Aufgabe an sich, das ist die kriteriale. Wie erfüllt er oder sie die Aufgabe im Vergleich zu seinen MitschülerInnen, das ist die soziale. Oder im Vergleich zu seinen eigenen oder ihren eigenen vorherigen Leistungen, das ist dann die individuelle Bezugsnorm. Mhm. Benoten darf man natürlich nur auf Basis einer kriterialen Bezugsnormorientierung. Weshalb Justin Vernon alias Bon Iver, und jetzt habe ich die Kurve gekriegt, auch mit seinem 5. Album ein Einserschüler bleibt. Selbst gemessen an seinen zeitgenössischen Mitstreitern im modernen Singer-Songwriter-Tum kann er sich weiterhin mit den Sufjans und Phoebes messen. Doch gemessen an seinen ersten 3 Alben ist Sable Fable, wie schon I.I. vor 6 Jahren, eine kleine Enttäuschung. Aber bevor ich das näher ausführe, möchte ich erstmal deine Beziehung zu Bon Iver ergründen, Philipp. Wie ausgeprägt ist sie überhaupt?
Sie ist nicht sonderlich gut, muss ich sagen, denn meine Ex-Freundin hat ihn sehr geliebt und dann habe ich wie viele Bands, wie auch Beirut, aus Prinzip ihn nicht gemocht. Nach und nach erschließt er sich mir und die frühen Großtaten klingen wirklich natürlich hervorragend.
Ja, auch das hier klingt ziemlich hervorragend. Wie schon bei Death Heaven letzten Monat ist dieses Album Sable Fable auch eine Art Werkschau auf eine große Karriere, die versucht, alle stilistischen Stationen vergangener Alben teils innerhalb der Songs zu vereinen, was mal besser und mal nicht so schlüssig gelingt. Es verströmt dadurch weniger so ein Albumgefühl als ein Gefühl der formalen Zerrissenheit, deren musikalische Trennlinie jetzt auch nicht streng entlang der Trennung in eine EP und eine LP verläuft. Deshalb die reinen an das Einsiedler-Folk-Debüt Forever, Forever, Go gemahnten Akustiknummern, die sind vorsorglich im Rahmen der zunächst separat veröffentlichten Sable-EP vorangestellt. Das heißt jetzt aber nicht, dass sich der Rest auf den flächigen Post-Rock des selbstbetitelten Albums oder den glitschigen Electro-Sound des grandios geglückten Experiments 22 A Million oder die R&B, Jazz und Gospel-Sounds von I.I. beschränken würde. Auch wenn sie alle deutlich wiederzuerkennen sind. Selbst durch das vom verhackstückten Vocal Samples getragene Day One wehen die Country Slide Gitarren. Und das Highlight From ist im Herzen und in der Darbietung, obwohl es auf der im zweiten Teil der Fable LP stattfindet, ein moderner Folksong. Genauso wie der schöne Closer There's a Rhythm, der sich wiederum eher auf E-Piano stützt, das ja seit Whitney Houston in jede gute Ballade gehört. hast du ein paar Highlights rauszugreifen?
Eigentlich nicht, weil wie du gesagt hast, es ist so eine Best-of-Platte, wo mir aber die Überhits oder die Sachen, die mich jetzt, an die ich mich noch erinnern kann, irgendwie fehlen. Also ich finde auch, ich habe jetzt nicht jedes Album im Kopf, aber Forever Ever Go ist mein Lieblingsalbum und das toppt es halt auch nicht mehr.
Hm. Okay, nicht. Meine Lieben sind da etwas anders verteilt, aber zu den Sachen, die mir nicht so gefallen, also da ist dieser eher schwache Minimal Synthpop von Award Season und die R&B-lastigen I'll Be There, If Only I Could Wait mit Daniel Heim und die bereits in der vergangenen Folge besprochene Single Everything Is Peaceful Love, die sind für mich, auch wenn es an sich gute Songs sind, hier im Kontext die eher schwächeren, da weniger zwingend groovenden Stücke, aber das mag auch Geschmackssache sein.
Wobei If Only I Could Wait eigentlich kein Folkrock mehr ist, das ist eigentlich lupenreiner Pop in meinen Augen, was ja auch erlaubt ist.
Ja, meine größte Enttäuschung bezüglich dieses Albums sind allerdings die Lyrics, die für mich, denn für mich waren die Texte auf den vergangenen Alben in ihrer kryptischen Poesie stets sehr faszinierend und diese hier entwerten sein bisheriges Werk in textlicher Hinsicht geradezu, weil die so platt und hingerotzt wirken, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass Vernon Texten in der Vergangenheit ernster genommen hat als hier. Ich bleibe aber ein Stück weit bei meiner Einstellung, dass mir dieser Mann auch das Telefonbuch vorsingen könnte, weil sich seine Melodien auch auf Sable Fable doch noch oft genug direkt in mein Herz fräsen. Jetzt zähle ich die selbstbetitelte und 22 a Million wahrscheinlich in meine Top 10 des Jahrtausends. Aber auch hier ist noch genug, um weiter im Rennen, zumindest für meine Jahrestop 10 zu bleiben. Famous Last Words?
Von mir? Ja, Good Old Days.
Noch nicht ganz, denn vorher haben wir noch
das Segment, stimmt.
Kurz und gut, wo wir euch jedes Mal noch ein paar andere Alben ans Herz legen wollen, die wir diesen Monat gut fanden. Philipp,
stimmt.
Was hast du da?
Wäre lachhaft, wenn wir die Platte hier nicht zumindest erwähnen würden. Es geht natürlich um Send a Prayer My Way von Julian Baker und Torres, die übrigens tagesaktuell fast, wollte ich sagen, ihre Tour abgesagt haben wegen gesundheitlichen Problemen von Julian Baker anscheinend. Von dem her schon mal gute Besserung.
Ja, die hat irgendwie eine Gehirnerschütterung erlitten vor ein paar Wochen und das hat wohl Spätfolgen.
Ja, also offenbar. So
Schlimmeres.
Und, also was Genaues weiß man, aber Hauptsache sie wird wieder gesund. Und es wäre aber auch unehrlich, wenn ich jetzt dieses Duo-Debüt dieser beiden Poster-Girls des zeitgenössischen Singer-Songwriter-Tum eine Offenbarung nennen würde. Es ist halt eben ziemlich klassischer Mid-Tempo-Country mit Pop-Rock-Anleihen, wunderschönen Harmonien, großartigen Gesang, ist ja klar. Das macht das Ganze ja aber auch recht öde, wenn man eben nur auf die Form achtet. Hier geht es natürlich klar um den Inhalt, um den Text, um Queerness und Befindlichkeiten und Sehnsüchte und Gesellschaftskritik und zum Teil auch wirklich tolle Brennglas-Poesie mit Sätzen, die man sich, wie sagte Uli immer, quer über die Wand schreiben will. Ich lasse dieses Album gerne Ich lasse das Album gerne noch wachsen. Ich hoffe zumindest, dass es es noch tut mit der Zeit. Und wenn ich schon damals Bully so gehypt habe, wie nichts Gutes, dann darf natürlich Blondshell alias Sabrina Sapse Teitelbaum nicht fehlen, nachdem ich etwas verspätet auch zum Fan ihres Debüts von 23 geworden bin, hat sie jetzt ihr zweites Album If You Asked for a Picture draußen. Auf dem fährt sie die Grunge-Anteile etwas zurück. Das klingt alles ein wenig akustischer und runder und auch selbsttherapeutischer. Also Sturm und Drang sind da dann eher den tiefer gehenden Reflexionen gewichen. Das packt mich zwar nicht auf Anhieb, dafür ist es aber nachhaltiger, denn die Platte läuft inzwischen bei mir auf Dauerrotation. Und ich bin ziemlich sicher, dass es 2 bis 3 Songs bei mir in den Recall für meine Songs des Jahres schaffen werden.
Immerhin. Ja, ich habe eine ganze Menge diesen Monat. Der war veröffentlichungstechnisch doch sehr ergiebig. Ich fange mal so an. Veränderung ist unvermeidlich, wachsen ist optional. Ob sich die jungen MusikstudentInnen von Black Country New Road auf derart erbauliche Sprüche aus dem Wandkalender ihrer WG in Cambridge stützen konnten, als sie 2022 das Schicksal einholte, das bleibt unklar. Damals frisch mit dem Mercury Prize für ihr gefeiertes Debüt ausgezeichnet, schmiss Sänger Isaac Wood pünktlich zum Release des Nachfolgers Ants From Up There unter Verweis auf mentale Probleme hin und beraubte die Band damit ihres zentralen Merkmals, seines düster leidenden Sprechgesangs. Besagtes Album, immerhin eins der besten des Jahrzehnts, spielten die verbliebenen Mitglieder nie live, sondern machten sich sofort daran, neues Material zu schreiben und als Live at Bush Hall zu veröffentlichen. Für Forever How Long kehrte das Sextett nun erstmals ins Studio zurück und lässt zum nun ausnahmslos weiblichen Gesang nicht länger melancholischen Postrock, sondern sonnengetränkten Art-Pop mit 60s-Flair, Blasinstrumenten und allerhand krummen Takten erklingen. Ausgewachsen ist diese Band aller musikalischen Virtuosität zum Trotz damit aber sicher noch nicht. Sky's the limit sozusagen. Außerdem hat mein wahrscheinlich liebstes Nepo-Baby Samia Najimi Finnerty, kurz Samia, ihr drittes und bisher bestes Album Bloodless herausgebracht, das alle mit einem Herz für gut gemachten und nicht zu glatten Singer-Songwriter-Pop-Rock begeistern sollte. Uli hätte an dieser Stelle sicher Beiruts neues Album empfohlen, also tue ich es reinen Gewissens an seiner Stadt. A Study of Losses präsentiert Zach Condon wie auf dem Vorgänger Hatzell in anhaltender Topform und in einem ähnlich ruhigen Soundgewand. Die meist klassischen instrumentalen Interludes im Stil eines Jan Tiersen oder Olafur Arnalds tragen außerdem sehr stimmig zum Fluss seines patentierten Weltmusik-Meets-Indie-Pop-Sounds bei. Ein sehr schönes Album. Und zum Abschluss noch ein kleiner Abstecher in meine Unter-Unter-Rubrik Max-Emo-Ecke. Pet Sematary, Evan Weisses Nebenprojekt, wird mit dem perfekten Power-Pop-Album Big Symmetry, wenn es auf der Welt gerecht zugeht, wahrscheinlich größer als mit seiner Hauptband Into It Over It. Press Club aus Australien haben dank ihrer großartigen Sängerin Natalie Foster auch auf Album Nummer 4 mit dem Namen To All the Ones That I Love wieder die Nase vorne vor der Konkurrenz in Sachen Gaslight Anthem Nachfolge. Und einer meiner liebsten Singer-Songwriter, Rocky Votolato, rockt nach einigen mittelmäßigen Alben und einem großen privaten Schicksalsschlag plötzlich so laut wie nie in der Band Suzalo, die mit The Quiet Year ein hervorragendes Debütalbum aufgenommen hat, das man am ehesten vielleicht mit Rival Schools vergleichen könnte. Das sollte genug bis zur nächsten Folge zu rekapitulieren sein für unsere HörerInnen. Aber jetzt müssen wir mal wieder in die Zeitmaschine steigen.
Ich glaube, ich mache mal meine Metal-Ecke auf irgendwann.
The good old days. Heute ist es umso tragischer, dass Uli nicht mit uns den 40. Geburtstag dieses Podcasts und den 30. Geburtstag dieses Albums mitfeiern kann, denn er könnte sicherlich noch wesentlich fundierter als Zeitzeuge über seine Bedeutung für den Indie sprechen. Robert Pollard war bereits 38, als er das 8. Album von Guided by Voices, Alien Lanes, im analogen Home-Studio seines Gitarristen Tobin Sprout aufnahm. Trotz des Durchbruchs in Indie-Kreisen mit dem Vorgänger B-1000 und einer großzügigen Vorauszahlung ihres Labels Matador von $100,000, blieb Pollard, der tagsüber noch immer als Grundschullehrer arbeitete, seiner Home-Recording-Produktionsweise treu und schuf einen Klassiker des Lo-Fi-Rocks. Die Produktionskosten summiert James Greer in seiner Bandbiografie auf Zitat: If you leave out the beer, about $10. Natürlich ist Alien Lanes auch abseits seines rumpeligen Sounds kein perfektes Album, denn Qualitätskontrolle ist Pollards Sache nicht. Alles muss raus, in diesem Fall schlappe 28 Songs in knapp über 40 Minuten. Und doch ist seine Trefferquote hier, besonders in der zweiten Albumhälfte, höher als je zuvor oder danach. As We Go Up, We Go Down wäre den Beatles wahrscheinlich so ähnlich geglückt, wenn sie weniger gekifft und mehr gesoffen hätten. Game of Pricks ist einer der besten Power-Pop-Songs aller Zeiten. A Good Flying Bird hätte es werden können, wenn Pollard sich mehr als 10 Minuten dafür Zeit gelassen hätte. Und Motor Away darf auf keiner 90er-Indie-Playlist fehlen. Im Februar haben Guided by Voices ihr 41. Album veröffentlicht und es werden wahrscheinlich noch dieses Jahr weitere folgen. Robert Pollard ist und bleibt ein Naturwunder. Nur du hast es noch nicht ganz erkannt, Philipp, oder?
Oh, doch. Ich finde, alles an dieser Platte wirkt so unfassbar einfach und ist dabei so unfassbar unwiderstehlich. Ich meine, wie kann ich als größter lebender Beatles-Fan das nicht lieben, vor allem die zweite Hälfte des Albums? Und der Lo-Fi-Sound, der klingt wie ein Bootleg von der Kriechkeller-Session, ist einfach auch köstlich. Also ich finde, der Einfluss, den diese entkernten, aber hochmelodischen Rock'n'Roll-Songs auf spätere The Bands, Libertine Strokes oder überhaupt das ganze Garage Rock Revival der frühen 2000er gehabt hat, ich glaube, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Alles andere als diese Einschätzung hätte mich jetzt auch verwundert von dir als großen Beatles-Fan, weil ich glaube, die hört man besonders in den Gesangsharmonien, auch in Pollards Stimme und in seinen Melodien doch immer wieder durch. Ja. Auch wenn er es natürlich auf ein eher auf ein Aufnahmeniveau der 30er Jahre.
Was auch wieder so cool ist.
reduziert. Ja, nicht nur wir sind in dieser Einschätzung einig. Pitchfork platzierte Alien Lanes in seiner Liste der Top 100 Alben der 1990er auf Platz 27.
Ja, ich muss auch sagen, in der unüberschaubaren Diskografie dieser Band ist Alien Lanes das allerbeste Album und ich kenne allenfalls 10 Alben von ihnen überhaupt gut genug, um annähernd urteilen zu können.
Ja, ich denke, da gibt es wenig Diskussionen. Auf Platz 2 B-1000 und dann wird es schon schwer. Muss ich mir noch mal länger Gedanken machen, was ich auf Platz 3 wählen
könnte
würde.
Könnte ein paar Wochen dauern.
Nee, ich mache das jetzt live und lass mich ganz kurz die Liste überfliegen. Ich habe mich entschieden, Philipp.
Do the Collapse.
Ganz genau.
Ja, wusste ich's doch.
Alle, die den Einstieg in Guided by Voices noch nicht gefunden haben, es gibt auch eine Greatest Hits und die ist relativ treffsicher. Ob ihr sie noch in irgendeinem CD-Bin im Ausverkauf findet, auf Vinyl gibt's sie leider nicht, oder ob man sie streamen kann, ach, heutzutage gibt's ja die Spotify Greatest Hits wahrscheinlich. Jetzt einsteigen und nicht versuchen, alle Alben nachzuhören. Der Zug ist abgefahren. Okay, dann fliegen wir weiter zu unserem Headliner. Diesmal wieder mit Gast.
Der Headliner.
So, da sind wir beim Headliner und haben uns einen Gast dazu geholt. Bevor ich ihn vorstelle, mal kurz, worum es gehen soll. Ich bin mir noch unsicher bei der Überschrift für dieses Segment. Ich habe es als Arbeitstitel in Anlehnung an Kraftklub Scheiß in die Disco, stirbt die Clubkultur genannt. Aber im Nachhinein kam mir dann auch der Gedanke, es Generation Z mit ganz vielen Zs für Schnarchen zu machen. Ob die am Tod der Clubkultur, vermeintlichen Tod der Clubkultur schuld sind. Es ist nämlich so, dass der Bundesverband der Musikspielstätten, Live.com, unlängst eine Erhebung veröffentlicht hat, nach der sich fast 2/3 der befragten Clubs in einer wirtschaftlich noch schlechteren Lage als vor einem Jahr sehen und etwa 1/6 gar an eine Schließung in den kommenden 12 Monaten denkt. Und da uns die Clubszene nicht nur was Konzerte, sondern auch Tanzpartys mit Indie-Bezug sehr am Herzen liegt, haben wir uns den bestmöglichen Gast dafür eingeladen, David Lodi, den Geschäftsführer vom Club Stereo in Nürnberg. Den erstmal guten Abend, David.
Ja, schön, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du warst vor 2 Jahren schon mal da, manche werden sich erinnern, damals als Deutschlands feinster Festivalbooker. Durftest du mit uns über Nürnberg Pop reden, das ich letztes Jahr auch besucht habe, wundervoll fand. Heute ist das Ganze ein bisschen ernster. Der Philipp wollte mal mit einer Anekdote starten,
ja,
die er im Club Stereo erlebt hat.
Ende März, Mitte März war ich an einem Donnerstag mit meiner Freundin im Stereo und tatsächlich war es so, dass wir auf der Tanzfläche die einzigen Menschen waren und der Club war mehr oder weniger leer. Das war zwar sehr romantisch und auch sehr schön, wenn es ein Film gewesen wäre, aber eigentlich auch irgendwie sautraurig, weil ich denke mir, für einen Clubbetreiber ist ein leerer Club nicht unbedingt das Beste.
Da gebe ich dir jetzt einfach mal recht, ja.
Der konkrete Anlass, warum wir dich gefragt haben, ist ja, dass Philipp war an einem Donnerstag da und vor kurzem gab es die letzte Donnerstagparty im Club Stereo nach, sag mir, wie vielen Jahren?
Sogar nach mehr als 20 Jahren. Also ich bin seit knapp 20 Jahren Mitbetreiber und Programmleiter vom Club Stereo. Die Donnerstagsparty allerdings gab es tatsächlich schon bei unserem Vorgänger, dem Club Stereo Deluxe, dem wir ja einfach nur das Deluxe abgeschnitten haben und das Stereo behalten haben. Da hat der alte, damalige Geschäftsführer Donnerstags mit dem DJ Howie, der auch die letzte Party dann begleitet hat musikalisch, tatsächlich eine Donnerstags-Indie-Party-Reihe angefangen, zu der bei der ersten Party ungefähr auch 2 Gäste gekommen sind. Bei der zweiten waren es dann 20, bei der dritten 40 und irgendwann war das Ganze dann ein paar Jahre lang besser frequentiert als die Wochenendpartys.
So ist meine Erfahrung aus dem Studium auch noch. Ich mache seit, lass mich kurz rechnen, seit 13 Jahren die Indie-Party in Bamberg und als ich sie übernommen habe anfangs, da war sie auch noch donnerstags und tatsächlich war das im Studium einfach der traditionelle Weggehtag. Ich habe dann später, war ich in der blöden Situation, dass ich an der Uni unterrichtet habe und freitags morgens Kurse gehalten habe, die in Verbindung mit der mangelnden Anwesenheitspflicht dann leider recht spärlich besucht waren. Aber ich konnte es natürlich nur zu gut verstehen, da ich selbst nur wenige Jahre zuvor noch selbst den Uni-Freitag geghostet hatte.
Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Gogita-Go-Donnerstage ich bei dir im Keller verbracht habe, David, wie viele Euros und Hirnzellen ich da habe liegen lassen, damit du jetzt wahrscheinlich ein Herrenhaus in Beverly Hills hast, aber jetzt ist es nicht mehr so weit. Es ist ja vorbei. Ich kann es nicht fassen.
Ich habe meiner Tochter ein Playmobil-Haus geschenkt zu Weihnachten. Vielleicht ist das vergleichbar. Aber tatsächlich ist es so, dass ich meine ganz wilden Jahre in den 90ern hatte. Und wir hatten es auch bei unserem Instagram-Post geschrieben, aber ich fand es schon sehr trefflich. Es gab damals einfach kein Wochenende, sondern es gab nur Weggetage. So, und so damals in den 90ern gab es am Montag eine mega Indie-Disco auf dem Boot, so hieß die Disco. Am Dienstag war es dann auf dem Boot ein bisschen waviger, wer auch wirklich Indie stand, konnte in die Lizard Lounge gehen oder ins Kitsch nach Fürth, wo ein junger Mann namens Markus Kafka aufgelegt hat. Und so konnte man sich eigentlich so durch die ganze Woche durchschlängeln und hat irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht, welcher Tag eigentlich gerade ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann so irgendwo am Wochenende mal zu Hause gepennt hat, war eigentlich recht hoch. Und dann hat sich auch irgendwann so der Spruch festgeklopft bei den coolen Dudes, ja, am Wochenende können ja alle feiern gehen, aber die guten Leute gehen nur unter der Woche feiern irgendwie so. Und so habe ich das so ein Jahrzehnt gelebt, sowohl beim Feiern als auch bei der Konzertkultur und habe wirklich nicht so groß drüber nachgedacht, was für ein Tag gerade ist und ob ich jetzt irgendwie in die Schule oder dann später in die Uni muss oder irgendwelchen Pflichten nachkommen muss, in welchem Zustand ich zu Hause einlaufe, obwohl ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, so als es anfing. Das hat sich einfach im Laufe dieser 20 Jahre Club Stereo tatsächlich sehr stark verändert, ja.
Du hast in besagtem Insta-Post auch geschrieben, du könntest ein Buch über die Gründe schreiben. Und an der Outline deines Buches würden wir heute gern mit dir feilen. Denn das ist ja die interessanteste Frage.
Ja, Moment mal, die Gründe wofür? Ich glaube, wir haben nicht bisher gar nicht erwähnt, was es eigentlich geht, ne?
Die Gründe für
den Donnerstag.
Die veränderte Weggekultur der Jugend, würde ich
sagen. Weil es heißt ja nicht, dass der Club Stereo dicht macht, aber eben, dass der legendäre Donnerstag nicht mehr da ist.
Also tatsächlich würde ich es eigentlich ungern auf den Donnerstag reduzieren. Der steht halt vielleicht exemplarisch für die jüngste Entwicklung irgendwo so. Aber in meiner Wahrnehmung hat das eigentlich alles schon viel früher angefangen. Und klar, Erinnerungen sind so ein bisschen verzerrt dann ganz oft, wenn man so Jahre oder Jahrzehnte später über Dinge spricht. Aber so den ersten deutlichen Impact hatte für mich tatsächlich die veränderte Ladenschlussöffnungszeit oder Ladenöffnungszeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, es fing damals am Donnerstag an, wo die Geschäfte länger auf hatten, bis 20 Uhr. An allen anderen Tagen war noch irgendwie um 18 Uhr Schluss oder vielleicht sogar früher. Da pflegte man, sage ich mal, aus der heutigen Perspektive eher eine ländliche Öffnungszeitentradition auch in der Stadt irgendwo so. Das hatte aber eine Auswirkung aufs Kneipenleben, weil die Leute im Prinzip mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit irgendwie um 20 Uhr oder vielleicht sogar schon um 19 oder 18 Uhr beim zweiten Seidler in der Kneipe saßen irgendwo so, ne? Und mit diesem Donnerstag hat sich das zumindest an dem einen Tag und später auch an den anderen Tagen nach hinten verschoben, weil die Leute die Möglichkeit hatten, um 7:30 noch schnell ein bisschen was zum Kochen zu kaufen und sich selbst zu versorgen, was natürlich erstmal preisgünstiger war und auch ein schönes Luxusleben, halt das alles so nach hinten legen zu können irgendwo so. Und in meiner Wahrnehmung, damals habe ich noch eine Kneipe betrieben, den Star Club am Maxtorgraben, 5 Jahre lang, von 2000 bis 2005 war das, hatte das eigentlich direkte Auswirkungen aufs Weggehverhalten, weil die Leute einfach damals erst am Donnerstag und dann an den anderen Wochentagen angefangen haben, später wegzugehen.
Mhm. Okay, aber die Tanzfläche war zu der Zeit, glaube ich, auch noch nicht um 8 gefüllt, oder?
Das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite gab es auch viele Clubs, die einfach schon um 9 oder um 10 aufgemacht haben. Und sich auch zu Beginn des Abends sehr guter Beliebtheit erfreut haben. Und wenn du überlegst, wann gehst du heutzutage, außer vielleicht bei diesen jetzt dann doch wiederkommenden Afterwork oder Early Partys, weil man ja irgendwie früher ins Bett muss, das ist ja so ein Jetztzeitphänomen oder wie heißt das? Mama geht tanzen oder sowas. Das sind ja auch so Formate, die alle früh anfangen und früh aufhören. Und damit wird dann sich wohl eine mögliche Zielgruppe erspielt. Aber damals war es in meiner Wahrnehmung schon so, dass die Clubs einfach ein bisschen früher aufgemacht haben und vor allen Dingen haben die früher zugemacht. Damals gab es noch keine durchgehende Sperrstunde bis 5 Uhr in Nürnberg zumindest. Und das heißt, das mussten alle früher in die Disco, wenn sie noch so 3-4 Stunden Spaß haben wollten.
Ja, die Sperrstunde hier in Bamberg kam und ging und kam wieder. Aber in meiner Studienzeit war es halt so, dass wir aus Geldmangel lange zu Hause getrunken haben, bevor wir dann so zwischen 12 und 1 in den Club gezogen sind, weil man sich es einfach nicht hätte leisten können, ab 10 zu, sich die Drinks in der Bar zu holen, sondern schon mit einem relativen Pegel dort aufschlagen wollte, um die Folgeschäden für den Geldbeutel halt nicht zu groß werden zu lassen.
Wird eigentlich heute aber noch vorgeglüht oder ist das auch nicht mehr zeitgemäß?
Das ist eine gute Frage, aber also ich wollte noch auf das, was du gesagt hast, Max, antworten, weil ich mich genau darüber mit meinem lieben Club-Stereo-Partner Martin letztes Wochenende unterhalten habe und der meinte dann, das fand ich eigentlich ganz cool, also ich habe damals angefangen in der Gastro zu arbeiten, weil ich mir diesen Zehner leisten wollte, mit dem ich dann jeden Abend um die Häuser gezogen bin, wenn ich nicht gearbeitet habe.
Ja, ich wollte halt nicht arbeiten.
Da haben wir es.
Ja, es ist aber dennoch, jetzt sprechen wir mal vom Zeitraum der letzten 10 Jahre. Ich habe den Eindruck, vor 10 Jahren hat der Club, in dem ich damals aufgelegt habe, der Morph Club in Bamberg, den ich sehr vermisse, hat damals zugemacht. Das hatte Gründe mehr mit Anwohnern und mit dem Rauchverbot, das die Gäste vor die Tür getrieben hat und damit wiederum Lärmbelästigung für die Nachbarn verursacht hat. Ein Problem für viele Clubs, auch für euch natürlich. Heutzutage braucht man eine Security, die permanent die Leute zum leise Sprechen animiert. Aber jetzt dennoch ist in meiner Wahrnehmung dann schon in den letzten, innerhalb der letzten 10 Jahre diese Weggehkultur, der Drang, Tanzveranstaltungen zu besuchen, zurückgegangen. Sowohl was meine Indie-Party anging, gab es da ein kleines Zwischentief, ist in der Zwischenzeit wieder besser geworden, aber das liegt daran, dass ich vor allem eine ältere Zielgruppe anspreche, die halt wie ich in den Nullerjahren studiert hat, vielleicht bis in die 10er-Jahre hinein. Ich würde schon sagen, dass der Durchschnittsgast bei mir über 30 ist. Und das ist ja eigentlich nicht die Hauptzielgruppe in einer Diskothek.
Du, das ist so ein einerseits, andererseits. Ich glaube, man sollte nicht von vornherein seine Zielgruppe festlegen, weil man sich da unter Umständen einengt. Ich wollte vielleicht noch, weil du gerade Nullerjahre gesagt hast, noch eine Sache sagen, die ich, glaube ich, recht wichtig finde, denn sowohl die 90er als auch die Nullerjahre waren zwei in Gänsefüßchen relativ unschuldige Jahrzehnte, in denen wir einfach feiern gegangen sind, ohne groß über die Welt nachzudenken. Und wenn man heutzutage sich überlegt, Mensch, heute gehe ich mal feiern, macht irgendwie ganz versehentlich nochmal irgendwie Spiegel Online oder Tagesschau.de auf oder zieht sich die App und wird dann einfach von schlechten Nachrichten nur so erschlagen, kann ich mir vorstellen, dass auch das durchaus einen Impact auf die Entwicklung der Weggehkultur hatte, wie halt auch viele andere Dinge. Deswegen habe ich ja auf Instagram haben wir geschrieben, da könnte man ein Buch drüber schreiben, weil das einfach irre vielschichtig ist. Also man kann da von vielen Seiten an die Sache rangehen und sich mit junger Kultur, mit Jugendkultur, aber auch mit politischen Entwicklungen, mit der Art und Weise, wie wir damals feiern konnten und uns vielleicht nur Sorgen drum machen mussten, wie viel wir vorglühen, damit wir nicht so viel arbeiten gehen müssen, um danach trotzdem noch wegzugehen, weißt du? Auch von der Annäherung ist es heutzutage einfach eine ganz andere Baustelle. Der Geldbeutel scheint schmäler zu sein. Es wird einem von allen Seiten erzählt. Die Kosten explodieren. Man will eher so auf Highlight-Events hinarbeiten. Das muss nicht unbedingt ein Disco-Besuch oder ein Konzertbesuch sein. Es kann auch einfach ein Urlaub sein oder eine geile Shopping-Tour oder sowas. Ne? Also da haben sich schon ganz, ganz viele einzelne Dinge verändert, um die zu erfassen, diese halbe Stunde, die wir haben, gar nicht ausreichen. Aber vielleicht können wir es ein bisschen anschneiden.
Ja, gehen wir mal gleich rein zu den politischen Entwicklungen. Ich meine, wir sind auch im Zeitalter, also zumindest der Philipp und ich, im Zeitalter des Terrorismus in der Pubertät gewesen, aufgewachsen. Ich weiß nicht, ich hatte mich in meiner Jugend eigentlich nie als potenzielles Opfer eines Anschlags gefühlt. Denkst du, das ist bei Leuten heutzutage anders? Ist das die politische Lage oder doomscrollen sie einfach nur und sind dann zu schlecht gelaunt, um noch wegzugehen?
Ich kann dir nicht sagen, ob es anders ist oder nicht. Also die Menschen, die so zwischen 16 und 25 sind, mit denen ich immer mal wieder mich austausche, das sind vor allen Dingen Menschen aus dem Nürnberg-Pop-Volunteers-Umfeld. Das ist auch ganz spannend für mich, einfach so ein bisschen deren Mindset kennenzulernen. Sind davon jetzt eher nicht direkt betroffen, aber vom Thema Geld zum Beispiel sind sie betroffen. Mhm. Ich glaube aber auf der anderen Seite schon, dass halt gerade durch die veränderten Darstellungsformen, ja, also das Zeitalter MySpace haben wir alle erfolgreich hinter uns gelassen, StudiVZ gab es noch, das war ja alles noch irgendwie witzig und man konnte irgendwie gerne Zeit damit verbringen. Heutzutage magst du egal welche App auf und wirst erschlagen von Algorithmen, die dir eigentlich teilweise nicht das zeigen, was du sehen möchtest, sondern auch gerne schlechte Nachrichten, weil mit schlechten Nachrichten lässt sich besser Geld verdienen in der medialen Darstellung, ne? Da glaube ich schon, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gibt oder dass es die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Touching Point zu schlechten Nachrichten, egal wie die Realität gerade ist, irgendwo heutzutage durch die Darstellungsform einfach höher geworden ist.
Die Sache mit dem Geld höre ich oft, weil ich habe jetzt im Zuge der Folge mal mit unseren Praktikanten gesprochen. Geht ihr noch weg? Dann heißt es ja nicht so oft, wir können es uns nicht leisten, weil die Drinks sind zu teuer, die Einlässe sind zu teuer, die Partys sind zu teuer geworden. Mhm. Ich kann nicht bestätigen, ob es so ist. Ich meine, Inflation ist Inflation, aber ja, ich höre immer wieder die Geldsache. Also wir können uns gar nicht leisten, in Clubs zu gehen sozusagen. Und wenn, dann nur noch einmal im Monat oder ein paar Mal im halben Jahr.
Also ich würde dir da erstmal recht geben. Es gibt bestimmt viele, die so denken. Ob das dann so stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber auf der anderen Seite hatte ich letzte Woche ein interessantes Gespräch mit einem ehemaligen DJ vom Club Stereo vom Donnerstag, dem Alex aka Kaneda, falls ihr euch an den noch erinnern könnt.
Jawohl.
Der ist inzwischen Berufsschullehrer und unterrichtet. Genau, und
bin ich auch übrigens.
Ja, ah, spannend. Ja. Genau, der ist an der
B9. Der normale Werdegang für Indie-DJs.
Ganz offensichtlich. Genau, und der hat erzählt, er hat unter seinen Schülerinnen und Schülern durchaus Leute dabei, die sehr musikaffin sind, auch irgendwie Bock auf gute Musik haben, auf Indie-Musik, die gerne auf Festivals und auf Konzerte gehen, die kannten den Club Stereo nicht. Also Kraftclub von wegen Lisbeth an Maikantereit, ja geil, gehe ich gerne hin, aber nicht am Wochenende zum Tanzen, sondern eher mal so aufs Konzert. Also ganz spannend irgendwo. Und er hat gesagt, das sind jetzt nicht nur irgendwie so an einer Hand abzählbare Beispiele, sondern das ist wirklich so bei dem seit 2-3 Jahren der Alltag. Dann kann man sich natürlich fragen, hatte die Pandemie und die Art und Weise, wie Menschen in der Pandemie oder junge Menschen in der Pandemie sich entwickeln konnten, da auch einen Impact drauf gepaart mit wenig Geld im Geldbeutel und dann einfach kein Interesse mehr, sich damit überhaupt zu beschäftigen.
Genau, das dachte ich mir auch, dass Corona ziemlich viel ausgemacht hat, weil da haben sich die Jüngeren dran gewöhnt, dass man ja auch zu Hause Spaß haben muss, wenn überhaupt. Dass es so geblieben ist dann.
Weil es so geblieben ist und halt andere Sachen dazugekommen sind, genau.
Jetzt hatten wir natürlich auch das Internet, aber nicht in der Form wie heute, weil soziale Netzwerke in unserer Jugend vielleicht noch realer waren als heutzutage. Wie klar hatten wir MySpace und StudiVZ.
ICQ.
Aber ich habe das schon das Gefühl, dass die sozialen Netzwerke, wie sie sich heute gestalten, zur Vereinzelung beitragen. Und wenn man jetzt allein daran denkt, dass man ja früher auch in Clubs gegangen ist, um potenzielle Partner zu finden, das hat sich mit Tinder erledigt. Das Unterhaltungsangebot ist durch Streaming-Services so breit wie noch nie. Und es gibt ja so viele Serien, die ich noch bingen muss und deshalb gar keine Zeit habe, vom Sofa runterzukommen. Also ich denke, das Internet hat eine andere Funktion als bei uns noch, sondern eine tatsächlich die Vereinzelung der Gesellschaft beschleunigende,
anstatt
dem entgegenzuwirken.
Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass Menschen auf die Art und Weise sehr schnell vereinsamen. Eigentlich ist ja das Wichtigste, gerade wenn man jung ist und sich selber kennenlernen, entdecken muss, der Austausch, die Kommunikation, das sich gehen lassen. Und dafür sind ja Clubs auch wahnsinnig gut. Da kann man sich einfach mal fallen lassen. Und im Worst Case, wenn man mal einen über den Durst getrunken hat, gibt es noch einen Seko, der einem raushilft und vielleicht ein Taxi ruft oder mal einen Rettungswagen, im allerschlimmsten Fall.
Tatsächlich habe ich hier auch noch eine Erhebung der Kommunikationsagentur Havas. Die hat einen Trendreport mit dem Titel Is the Party Over veröffentlicht. Demnach, bin ich draufgekommen, hat der beschleunigte Zuwachs von Home-Entertainment-Programmen, Lieferdiensten und Online-Zusammenkünften während des Lockdowns nachhaltig die Vorstellung vom Partymachen beeinflusst. Die meisten feiern lieber bei sich oder bei Freunden als in Clubs. Viele ziehen Partys vor, bei denen sie auf Freunde und Bekannte treffen, anstatt auf Unbekannte. Für mehr als die Hälfte ist die Vorbereitung auf die Party, also das Aufbrezeln in Anführungsstrichen, genauso wichtig wie die Party selbst. Rund 3/4 der Befragten glauben, dass es wichtig sei, die Kontrolle zu behalten, sich nicht in der Öffentlichkeit daneben zu benehmen, beispielsweise betrunken.
Aber ich glaube, das Aufbrezeln ist zeitunabhängig. Ich glaube, das ist immer schon so. Das ist fast genauso wichtig, wie man aussieht.
Ich unterrichte täglich gefühlt 20 Beauty-Influencerinnen. Wenn die nur halb, jetzt rede ich wie der alte weiße Mann, aber wenn die nur halb so viel Zeit in die Vorbereitung stecken würden wie ins morgendliche Ritual, dann wäre hier um die Zukunft der Jugend, müsste man sich keine Sorgen machen.
Wobei ich finde es spannend, was du gerade vorliest und würde vielleicht noch um eine Komponente ergänzen, weil ich glaube, dass diese Menschen, die da sich zum Vorglühen treffen, gar nicht zwingend dann auf den gleichen Musik- oder Partygeschmack haben, aber, das habe ich wiederum schon häufiger gelesen, ist dann diese Gruppendynamik und das gemeinsame Erlebnis viel wichtiger, als dass jeder jetzt zu seinem Geschmack folgt irgendwo. Ja. Was wiederum zur Folge hat, dass eine Gruppe von 10 Leuten, 2 stehen auf Rave, dann gehen sie alle 10 auf den Rave, weil sie das Gemeinschaftserlebnis irgendwie geil finden. Obwohl die anderen vielleicht teils auf Hip-Hop, teils auf Schlager und teils auf Indie stehen irgendwo so, ne? Und die Woche drauf kann es dann wieder komplett anders sein.
Auf wie vielen abgefuckten Schlagerpartys ich schon war in meiner Jugend, nur wegen Gruppenzwang.
Ja, aber ich glaube, der hat heute schon nochmal eine andere Dynamik irgendwie eingenommen. Also habe ich so ganz stark das Gefühl. Und dann ist schon auch, was wir ja auch so anschneiden immer wieder, so diese Awareness für Clubkultur, für das so regelmäßig auch in die gleichen Orte gehen. So, das scheint nicht mehr so ganz vorhanden zu sein, weil so ein Highlight-bezogenes Weggehen zwischen Gruppendynamik und eben dann auch mal viel Geld ausgeben für ein Festival, was dann halt sitzen muss, oder für eine Taylor Swift Show in München, die ja nicht nur die Konzertkarte kostet, sondern das Ganze drumherum auch noch irgendwie inklusive Lippenstift, damit es schön ausschaut, ne?
Ja. Jetzt sind wir schon, haben wir das Wort, das Genre schon etwas gestreift mit Schlager und Indie und Rave. Und wir sind ja der Indie-Rock-Podcast. Deshalb müssen wir vielleicht über Indie-Partys im Speziellen auch nochmal reden. Die Indie-Party, ich komme leider auch viel zu selten noch auf Indie-Partys, bei denen ich es nicht selbst auflege. Aber ich schaue mir natürlich immer sehr interessiert Veranstaltungsankündigungen, Flyer und so weiter an, die ja teilweise auch Künstler featuren. Und da spiegelt sich für mich ein bisschen die Beliebigkeit, die Algorithmen in dieses Genre reingebracht haben, so etwas wider, dass die Grenzen von Indie, wie ich ihn von früher kannte, zu verschwimmen scheinen. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Engstirnigkeit liegt, dass ich Künstler wie Mia Morgan nicht unter Indie fassen würde. Aber vom Sound her und vom Inhalt her kann ich da keine Abgrenzung mehr zu Pop bis Elektroschlager ziehen. Da bin ich dann irgendwann vielleicht zu alt geworden, aber ich glaube, oder mein Verdacht ist es, dass dahinter eben der Algorithmus, der Genregrenzen grundsätzlich einreißt, steckt und der Musikgeschmack einfach beliebig geworden ist. Ein Stück weit.
Meine Frage dazu, was ist denn für dich Indie?
Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, wo ich das, weitestgehend gitarrenbasierte Musik bezeichnet, Indie-Rock ging es damals, ne? Die sich nicht dem größtmöglichen Publikum anbietet, genau.
Okay, also weil ich finde tatsächlich, dass Indie ein relativ weites Feld sein kann, was so ein bisschen sein Motiv in dem Wort Indie und der Übersetzung hat, aber dann eigentlich auch sehr vielseitig sein kann. Also für mich kann auch elektronische Musik von Facetten von Indie haben oder eben auch Mia Morgan, die ja sich eigentlich erst jetzt mit ihrem bald kommenden, glaube ich, 2. Album dann so ein bisschen in die Beliebigkeit des Pops auflöst. Drangsal geht ja einen ähnlichen Weg, bei dem am Anfang alle gesagt haben, das sei ein Indie-Künstler irgendwo so, ne? Also deswegen, für mich ist es eigentlich ein relativ weites Feld und um nochmal auf den Begriff Indie-Party zu sprechen zu kommen, ich glaube, eine Indie-Party oder ein Indie-Party-Club mit verschiedenen VeranstalterInnen, Kollektiven und Formaten unterscheidet sich dann je nach Abend schon immer im Feintuning, je nachdem, wie der Geschmack von den Veranstaltenden ist irgendwo so. Und derweil die einen halt sehr auf die alte Schule Indie, sagen wir mal 2000er plus steht und auch irgendwie bei der Gitarre hängen geblieben ist, haben die anderen dann mit Stolen Dance den Indie-Dance irgendwo reingelassen, ne? und haben im Lauf der Jahre vielleicht ein paar elektronische Facetten mit reingezogen. Die Dritten haben sich völlig in das momentane sehr trendige Deutschpop-Thema rund um Künstler wie Zartmann, der aber eigentlich auch Indie ist, irgendwo so integrieren sind ihre Partys. Und also für uns im Club Stereo, wir definieren das, was wir machen, immer so ein bisschen daran, dass es in keinen anderen Clubs läuft. Das ist dann für uns irgendwo Indie, weißt du? Das kann dann irgendwie Deichkind, Remi Demi genauso sein wie Block Party, ne? Um mal so zwei Gegensätze. Oder Killers findest du ja immer wieder auch in Elektroclubs als EDM-Remix, aber das Original ist ja nur bei uns. Naja, ist ein guter Song, der um 4 Uhr nachts irgendwo die Massen begeistert.
Das Thema hatten wir schon öfter. Aber ich, ich bin ja auch gewachsen in der Zwischenzeit. Und ich bin ja ein Mensch, der nicht ganz in alten Mustern hängen geblieben ist, sondern als DJ versucht man natürlich beim Laufenden zu bleiben. Aber ich stoße jetzt bei diesem Deutschpop-Ding das erste Mal so an die Grenze, an meine eigene Grenze, dass ich nicht mehr mitkomme. Mhm. Dass ich sage, okay, jetzt bin ich offiziell zu alt geworden. Und bin die letzten 15 Jahre trotzdem auch mitgewachsen. Ich spiele, natürlich ist die Hälfte der Sachen, die ich spiele, älter als 2010 vielleicht, aber die andere Hälfte geht durchaus bis heute. Es gibt ja auch heute noch Bands, die, wie wir jeden Monat im Podcast unter Beweis stellen, unserer Definition von Indie-Rock noch gerecht werden und trotzdem spannendes neues Zeug machen. Und
damit also hast du das eigentlich gemerkt.
Die du ja auch auf die Bühne bringst. Ne?
Ich bin da ja inhaltlich voll mit dir, muss mich aber auf der anderen Seite, weil das mein Beruf ist, mit dem ganzen Deutschpop der Jetztzeit auch auseinandersetzen irgendwo so und gebe dir da erstmal total recht. Es klingt im Prinzip vieles davon gleich und ist auch inhaltlich gleich, ne? Weil junge männliche Deutschpop-Künstler haben gerade den großen Liebeskummer entdeckt. Und junge weibliche Indie-Pop-Künstlerinnen, die wollen gerade so eine feministische Attitude zeigen irgendwo so. Und das
sexuelle Selbstbestimmung.
Ja, genau.
Aber halt mit sehr plumpem Vokabular, was mich dann immer so ein bisschen abschreckt, das zu spielen, weil ich mich da schämen würde, wenn ich hinterm DJ-Pult spiele und die Damen singen, ich will einen Fick oder so. Ja, das ist eine völlig legitime Position, aber ich als alter weißer Mann möchte das nicht abspielen, weil ich mich mir dämlich vorkäme vor den Leuten.
Ja, das geht mir genauso wie dir, aber ich verstehe eben auch so wie du die Position, die so ein, so du meinst Ikimel, ne? Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Oh, ich glaube, das war jetzt Tränen, die ich dir da zitiert habe.
Ah, okay.
Bin mir aber selbst nicht sicher.
Wie? Ja. Tränen? Habe ich noch nie gehört. Okay. David, hast du eigentlich habt ihr am Ende gemerkt am Donnerstag, dass das Publikum auch am Ende sehr alt geworden ist? Also, dass gar keine Jungen mehr nachkamen, Nachschub?
Ja, haben wir auch gemerkt, tatsächlich. Mhm. Also, auch da sind wir wieder bei dieser Vielschichtigkeit und man kann ja auch mit einem älteren Publikum einen Donnerstag offen lassen, grundsätzlich. Mhm. Und dieses ältere Publikum hatten wir dann eine Zeit lang noch von Messen. Nürnberg ist eine Messestadt und immer dann, wenn Messe war, Biermesse, Waffenmesse, Biofach, Spielwarenmesse, war die Butze eigentlich ganz gut besucht. Und auch das ist eine von diesen vielen Sachen, die so weniger geworden sind und die wir gerade so letztes und dieses Jahr gemerkt haben. Also ich würde auch so wirklich rückblickend auf diese 20 Jahre Donnerstagsbetrieb sagen, es war jetzt keine steile Entwicklung nach unten, sondern eine, die halt wirklich 20 Jahre gedauert hat. So, ne? Aber es war so jedes Jahr ein bisschen weniger. Übrigens, die Kolleginnen und Kollegen von der Waffenmesse, die konnten wirklich sehr gut feiern, ja. Und haben da auch Beruf und Privates sehr gut getrennt.
Okay, also nicht in die Decke geschossen.
Naja, doch, aber halt mit Drinks und nicht mit einer Knarre.
Aber Max, du hast gesagt, vor ungefähr 10 Jahren ging es los mit dem Niedergang. Ich weiß wieso. Ich bin vor 11 Jahren Vater geworden und dann nicht mehr weggegangen.
Die Partyszene in Nürnberg hat praktisch von dir alleine gelebt und deiner Anwesenheit. Es gibt diese Leute, die ich auch gerne auf der Tanzfläche habe, die wirklich einen Dancefloor, die Stimmung auf einem Dancefloor mitgestalten können. Ja, ein guter Freund von mir, der war auch häufig bei mir und diese Leute braucht's als Einpeitscher, als Anheizer, die wirklich pfeifen, wenn der nächste Song kommt und sagen, yeah, der und der Künstler oder so. Und dann denken sich die Nebenleute, oh, müsste ich kennen, oh, das muss gut sein.
Vielleicht hätte man einfach mehr bezahlte Animateure einstellen sollen.
Naja, pass auf, diese bezahlten Animateure gab's. Weil Naja, also im übertragenen Sinne. Aber es war ja letzten Endes, ich weiß nicht, Max, wie es dir so in deiner Erinnerung ist, aber in meiner Erinnerung, als ich den Club Stereo vor 20 Jahren angefangen habe, hatte jede Veranstaltungsreihe so sein Kollektiv und so war das auch am Donnerstag mit der Indie-Party irgendwo so. Ne? Da waren immer so 20, 30, 40 Leute so im Dunstkreis von den DJs, die immer gekommen sind und dann genau das gemacht haben, was Max gerade gesagt hat, irgendwo so halt. Und wir auch die Freitag-Samstags-Partys, jetzt egal aus welchem Genre, hatten immer so dieses Kollektiv, mal war es ein bisschen größer, mal war es ein bisschen kleiner, die waren aber immer da und haben den Party-Host oder die Party-Host so gefeiert und auch ein bisschen auf Händen getragen. So, sodass dann quasi Publikum, was vielleicht nicht ganz vertraut mit dem Party-Konzept oder der Musik war, sich erstmal drauf eingelassen hat irgendwo so. Und das ist auch wieder einer von diesen vielen kleinen Gründen, so diese Kollektive sind außer im Techno in meiner Wahrnehmung ganz stark zurückgegangen irgendwo so. Und jetzt fahren wir im Club Stereo mit statt mit 12 Kollektiven mit 15 Residents, die so den Monat unter sich aufteilen, irgendwo so durch die Welt, auch weil keine jungen Menschen, die zwischen 18 und 25 sind und mega Bock drauf haben, auch mal Indie aufzulegen, kommen und sagen, wir haben wieder so ein Kollektiv, wir würden total gerne Party bei dir machen. Und deswegen sind die ältesten DJs bei uns auch schon tatsächlich, haben eine 5 davor stehen. Ne? Und ihre Musik verjüngt sich dann entsprechend, ne? Wenn man sich dann mit ihnen unterhält, worauf sie selber mal Bock hätten, dann ist natürlich eher das, was Max sagt, aber das musst du dann halt in der Kneipe machen, damit du dich austoben kannst. Der Dancefloor, der hat andere Ansprüche inzwischen.
Ja, solange bei mir noch Leute kommen, möchte ich mich nicht beschweren, aber ich möchte mich vor allem bedanken, David. Ich denke, wir haben ganz gut die Kurve bekommen jetzt am Ende.
Das ist aber, außer der Philipp hat noch eine Frage. Nein, aber ich finde es so traurig, das wirkt alles so ein bisschen, naja, so als würde es nie besser werden, sondern immer schlechter.
Also vielleicht mache ich noch einen kleinen Hoffnungsschimmer zum Ende auf.
Bitte,
wir haben seit ein paar Monaten einen runden Tisch mit Clubbetreiberinnen und Clubbetreibern aus Nürnberg, weil es ja natürlich nicht nur beim Indie so ist, dass sich alle fragen, was denn gerade los, sondern es zieht sich ja quer durch die Clublandschaft. Und viele, die da mit dabei sitzen, sind felsenfest davon überzeugt, dass wir es in 1,5 bis 2 Jahren überstanden haben und dann die Generation, die quasi nach der Pandemie so mit dem Weggehen langsam angefangen haben, auch wieder so eine gewisse Awareness fürs ins Clubs gehen, regelmäßig weggehen, entwickelt haben teilweise oder entwickelt werden. Genauso wie es gerade sagen die Kolleginnen und Kollegen teilweise einen ganz klaren Hang zum Analog-Weggehen gibt. Auch kein Smartphone, altes Nokia, fand ich ganz witzig irgendwo. Ich muss sagen, ich habe so meine Zweifel dran, aber ich lasse mich gerne dazu verleiten, es auch zu glauben, weil ich bin Clubbetreiber und ich muss irgendwie überlebensfähig bleiben.
Das liefert mir das Stichwort. Leute, besucht den Club Stereo nicht nur für die großartigen Tanzpartys, die ihr immer noch am Freitag und Samstag dort findet, sondern vor allem für die tollen Konzerte, die du ranschaffst und die vielen, auch kleineren Künstler, die es da zu entdecken gibt, neben etablierten Acts.
Amen.
David, ganz lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke.
Danke euch für die Einladung.
Danke dir.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Future Noise. Dann nur noch abschließend zu den Albumveröffentlichungen bis Ende Mai. Wie vorhin erwähnt, kommen am 9. Mai Arcade Fire mit Pink Elephant. Außerdem zurück nach langer, langer Zeit McLusky mit dem Album The World Is Still Here and So Are We. Auch die Kooks gibt's noch, nur dass es wahrscheinlich nur sehr wenige Leute wissen. Und es wahrscheinlich auch relativ egal ist. Aber ihr neues Album heißt Never Know. Eine Band, die wir letztes Mal, glaube ich, erwähnt haben, bei unseren liebsten Alben des Jahres 2015, hatte Uli. Sie, damals hießen sie noch Viet Cong, mittlerweile heißen sie Preoccupations und ihr neues Album wird Ill at Ease heißen. Ebenfalls unter seinen liebsten Alben 2015 hatte Uli Cadaver. Auch die haben was Neues in petto. I Just Want to Be a Sound. Das kommt am 16. Mai und ebenfalls an diesem Tag veröffentlicht Pete Doherty sein neues Album Felt Better Alive with French Cheese. Nee, nur Felt Better Alive.
Diese neuen Albentitel sind alle so unkryptisch.
Sein neues Album Croissant, Croissant, Croissant. Am 23. Mai eine Band, die ich mal für das nächste große Ding gehalten habe, aber ihr eher schwaches zweites Album hat sie offenbar ein bisschen ausgebremst. In den USA haben sie es, nicht in den USA, in ihrem Heimatland Großbritannien haben sie es damals auf Platz 2 der Albumcharts geschafft mit ihrem ersten sehr guten Album. Jetzt folgt Boys These Days von Sports Team. Ich glaube, es wird wieder besser, den Vorab-Singles zufolge. Und dann am 30. Mai kommt auch ein für manche vielleicht alter, sehr alter Bekannter zurück. Der Powerpopper Ben Queller hat auch privat Schlimmes erlebt und tut, was man so in einer Situation als Künstler macht. Man schreibt ein Album. Es heißt Cover the Mirrors und hat sehr illustre Gäste von Waxahachie bis zu den Flaming Lips. Dann sind da noch des Deutschen liebste linksradikale Band Feine Sahne Fischfilet mit ihrem neuen Album Wir kommen in Frieden, wer es glaubt. Na gut, der 1. Mai ist vorbei. Jetzt wird es erstmal wieder ruhiger. Und Garbage gibt's auch immer noch. Let All That We Imagine Be The Light ist der ungelenke Titel.
Garbage aber, gibt's noch, oh. Mhm. Wer ist denn Shirley mittlerweile?
Shirley Manson und Butch Vig, die werden schon noch reißen. In ihren späten 50ern würde ich jetzt schätzen.
Ja, ich glaube, die kommt über 60, oder?
Naja, also stimmlich agil wie
58 ist sie, okay.
Na. Minimal jünger ist Matt Berninger, dessen Soloalbum Get Sunk wir gespannt erwarten. Uli hat das letzte Mal schon äußerst große Vorfreude aus dem Ausdruck gebracht. Außerdem gibt es noch die Ur-Noise-Rocker, Post-Rocker Swans mit ihrem neuen Album Birthing am 30. Und ebenfalls Indie-Helden der 90er Stereolab mit dem neuen Album Instant Holograms on Metal Film. So viel für den April, sage ich am 5. Mai. Ich fürchte, nächstes Mal werden wir nicht viel pünktlicher sein, wenn wir noch so manches Album abwarten wollen. Lasst euch überraschen.
Aber dann hoffentlich wieder als Trio, denn wir bilden dramaturgisch ein Trio.
Ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt heute. Danke, dass ihr es so lange durchgehalten habt und bis jetzt zugehört habt. Danke für eure Lebenszeit, denn die ist schließlich das Kostbarste, das ihr habt. Und Philipp, lieben Dank, dass es dich gibt.
Dank zurück. Adieu.
Macht's gut, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.